Gebäudewende. Ein Podcast des Gebäudeenergieberaters im Gentner Verlag. Hintergrund und Meinung rund um die Wärmewende im Gebäudebereich. Wir sprechen mit Fachleuten über Quartiers- und Gebäudekonzepte, die Neubauten und Gebäudebestand tauglich machen für den Klimawandel. Und es geht um Ideen, Lösungen, Produkte und Forschungsansätze für ein klimafreundliches Wohnen. Unser Thema heute: Was bringt der CO2-Preis für die Klimawende im Gebäude? Unser Podcast-Partner ist Martin Pehnt, Geschäftsführer des Heidelberger Forschungsinstituts, IFOI. Pia Grund-Ludwig, Chefredakteurin des Gebäudeenergieberater, spricht mit ihm darüber, wie sich der Anfang 2021 in Kraft tretende CO2-Preis auf Heizung und Gebäudehülle auswirkt.
Herr Pehnt, wir sprechen über das Thema CO2-Preis im Gebäudesektor. Unser Podcast beginnt aber wie immer mit drei knappen Fragen. Erste Frage: Energiesparer oder Energiegenießer?
Oh, ich würde mich, glaube ich, als energiesparender Genießer bezeichnen. Mir ist Energiesparen schon sehr wichtig, auch im Alltag. Das macht auch Spaß. Also ich bin da auch detektivisch unterwegs und trotzdem, glaube ich, schaffe ich das mit Genuss und Freude auch zu verbinden.
Zweite Frage: E-Bike oder Tesla?
Auch da muss ich wieder ein bisschen ausweichen. Also ich fahre sehr gern Fahrrad, aber dann nicht E-Bike, also sogar sehr leidenschaftlich. Ich habe aber, wie ich gestehen muss, einen Elektroroller und den benutze ich auch tatsächlich wirklich für weitere Distanzen immer wieder ganz gerne.
Ja, bei der dritten Frage können Sie auch ausweichen, wenn Sie wollen. Kaffee oder Tee?
Nein, da weiche ich nicht aus. Ganz klar Kaffee und zwar in großen Mengen.
Ja, Herr Pehnt, nachdem wir jetzt die wesentlichen Fragen schon geklärt haben, können wir zu den Details kommen, nämlich zum CO2-Preis. Sie haben in der Vergangenheit einen deutlich höheren CO2-Preis gefordert als den, der jetzt aufgerufen wird. Was halten Sie denn vom CO2-Preis in der Form, in der es ihn jetzt gibt?
Naja, also zunächst mal finde ich es gut, dass wir überhaupt einen CO2-Preis haben. Das war ja auch lange nicht selbstverständlich. Und wenn wir uns angucken, dass früher oder dass auch sozusagen in der jetzt noch geltenden Energiesteuer die Besteuerung, wenn man sie auf eine Besteuerung pro Tonne CO2 runterrechnet, für Öl günstiger ist als für Gas, dann war das einfach immer schon keine gute Konstruktion. Und deswegen finde ich es erstmal insgesamt gut, dass es einen CO2-Preis gibt. Dass er zaghaft ist, dass er zu niedrig ist, um wirklich was zu bewirken, sieht man dann, wenn man in die Zahlen reingeht. Also die 25 Euro als Einstiegspreis, die werden noch nicht die Wärmewende alleine auf die Straße setzen. Aber immerhin haben wir jetzt dieses Instrument und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich persönlich hätte mir übrigens eine Ausgestaltung als CO2-Steuer gewünscht. Das hätte ich deutlich einfacher gefunden und sehe auch sozusagen den ökonomischen Vorteil nicht besonders. Im Gegenteil hat es den Nachteil, dass man dann keine langfristige Sicherheit hat, wie sich die Preise entwickeln werden. Also gerade ein, ja, zum Beispiel Gebäudeeigentümer, der wissen will, was soll er jetzt eigentlich machen, der braucht auch eine langfristige Perspektive. Und das wäre mit der CO2-Steuer einfacher gewesen. Aber wie gesagt, insgesamt gut, dass wir ihn überhaupt erstmal haben.
Erklären Sie doch vielleicht nochmal den Unterschied zwischen CO2-Preis und CO2-Steuer.
Der CO2-Preis ist ja eigentlich der allgemeinere Begriff. CO2-Steuer, das wäre ja einfach so gewesen, man hätte das letztendlich in der jetzigen Energiesteuer regeln können, also dass man einfach den Steuersatz für die Energieträger am CO2-Gehalt dieses Energieträgers orientiert hätte. Und damit wäre man quasi im Energiesteuerrecht gewesen, das hätte man auch sehr schnell umsetzen können, während man das jetzt ja verzahnt mit dem Emissionshandel und ein neues Gesetz dazu geschrieben hat, das BEHG, und in dem steht jetzt sozusagen drin, dass es eigentlich sozusagen der Verkehrs- und der Gebäudebereich mit dem Emissionshandel verknüpft werden und dass es in den ersten Jahren einen Mindestpreis gibt. In der Wirkung ist das gleiche wie eine Steuer in den ersten 4 Jahren zumindest, aber es ist eben anders instrumentell verankert. Und es bedeutet eben ganz konkret, dass eigentlich nicht derjenige, der den Energie, also jetzt zum Beispiel der Endkunde, der den Energieträger kauft, das bezahlen muss, sondern derjenige, der den Energieträger in Verkehr bringt. Also beispielsweise der Betreiber des Steuerlagers für Heizöl. Und das ist sozusagen dann noch gar nicht unbedingt also nicht unbedingt gewährleistet, dass er diese Gebühr dann auch entsprechend durchreicht an den Endkunden. Aber sehr wahrscheinlich natürlich.
Wie wichtig ist denn der CO2-Preis für die Wärmewende? Spielt er da eher eine entscheidende Rolle oder ist es aus Ihrer Sicht eine flankierende Maßnahme?
Also für mich ist es die große übergeordnete Maßnahme. Und wenn wir uns auch die Berechnung mal anschauen, die es gibt, um zu schauen, wie können wir denn eigentlich Klimaneutralität erreichen und auch unsere Ziele für 2030, dann spielt die CO2-Steuer da immer eine große Rolle. Sie wird allerdings in den Modellrechnungen, damit wir die Ziele auch erreichen, nach 2025, also bis dahin gibt es diesen Mindestpreis, der festgesetzt ist, der übrigens auch jedes Jahr steigt, also von 25 Euro auf 55 Euro. Und danach geht es eben weiter im Emissionshandel. Da weiß niemand genau, wie das Preisniveau sein wird. Aber die meisten Berechnungen gehen eigentlich schon davon aus, dass der massiv steigen muss, damit wir wirklich diese Minderungsziele auch erreichen. Und von daher hat er dann schon, also ist eigentlich eine der wichtigsten Maßnahmen für die Wärmewende. Allerdings, wenn man sich das genauer anschaut, für die verschiedenen Bereiche der Wärmewende auch unterschiedlich. Also für Wärmeerzeuger und für Sanierung wird es sicherlich unterschiedlich wirken.
Es gibt ja schon Erfahrungen, beispielsweise aus Schweden oder der Schweiz. Würden Sie sagen, dass man aus diesen Erfahrungen gelernt hat?
Naja, also die Erfahrung in der Schweiz, es gab ja im Vorfeld der Einführung dieser CO2-Bepreisung auch mehrere oder viele umfangreiche Studien, wo man auch internationale Erfahrungen ausgewertet hat. Schweiz ist da immer ein besonders interessantes Beispiel gewesen. Dort hat man ja über viele Jahre schon diese CO2-Steuer oder diese CO2-Bepreisung und mit einem ansteigenden Preis, also immer dann, wenn die Ziele nicht erreicht wurden, wurde die Gebühr erhöht und man hat es dann auch über einen Mechanismus zurückverteilt, der ganz interessant ist. Also da hat dann wirklich jeder Schweizer Bürger, jede Schweizer Bürgerin dann quasi jährlich einen Brief bekommen, wie viel Geld jetzt man wieder zurückerhält. Also das war schon ein sehr spezieller und sehr ausgefeilter Mechanismus. Letztendlich hat man davon nicht viel übernommen in Deutschland, außer der Tatsache, dass das sozusagen funktioniert als Mechanismus in der Schweiz. Man hat weder auf eine Steuer gesetzt, noch auf diesen Mechanismus der Erhöhung, wenn die Ziele nicht erreicht werden, noch auf die Rückverteilung. Also das ist schon ein anderer Mechanismus, der hier in Deutschland dann tatsächlich auch realisiert wurde.
Heißt es also, dass man aus diesen Erfahrungen nichts gelernt hat?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es war ja auch eher eine politische Debatte, die geführt wurde. Also Stichwort Steuererhöhung, sagen vermeintliche Vorteile des Emissionshandels aus ökonomischer Sicht, wobei das sozusagen letztendlich aus meiner Sicht nicht so weit getragen hat. Aber es war eigentlich eher eine politische Argumentation, dass man dann gesagt hat, man setzt es in der Form um, in der man es umgesetzt hat. Und jetzt weniger, dass man irgendwelche entscheidenden Erkenntnisse ignoriert hat. Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass man jetzt Klarheit hat. Also in Zukunft ist CO2 nicht mehr umsonst. In Zukunft, und das ist auch eine Geschichte, die man dann sozusagen letztendlich den Installateuren beispielsweise auch mit auf den Weg geben muss, dass in Zukunft eben der Einsatz fossiler Energieträger mit einem jährlich steigenden Preis versehen sein wird. Und das ist, glaube ich, wirklich das Hauptelement dieses Instrumentes.
Wird sich das denn auch im Neubau auswirken oder sind da die bisherigen Fördertöpfe wichtiger?
Naja, im Neubau, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also im Neubau haben wir ja zum einen, also ich sage mal ganz grundsätzlich zunächst mal wirkt der CO2-Preis natürlich für alles, wo fossile Energien eingesetzt werden. Und macht damit auch sozusagen jetzt einen effizienteren Neubaustandard ein bisschen wirtschaftlicher. Im Neubau kommt jetzt erschwerender hinzu, dass ja vielfach schon Wärmepumpen eingebaut werden. Und Wärmepumpen unterliegen ja nicht diesem CO2-Preis. Im Gegenteil, da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, wird ja ein Teil der Einnahmen dafür verwendet, die sogenannte erneuerbare Energienumlage abzusenken. Und die ist ja Teil des Strompreises. Mit anderen Worten, Strom wird günstiger und damit auch der Einsatz von Wärmepumpen. Also da ist es jetzt gar nicht so, dass man sagen kann, durch den CO2-Preis wird Energie im Neubau teurer, sondern es wird im Gegenteil eher attraktiver, nochmal Wärmepumpen als Effizienztechnologie einzubauen. Das ist aber durchaus auch eine gewünschte Folge, die man an der Stelle hat. Und deswegen wirkt es da über diesen indirekten Mechanismus. Ich glaube, im Neubau viel wichtiger sind die Gebäudestandards, die wir haben, also sprich die rechtlichen Standards, das Gebäudeenergiegesetz und dann in der Tat natürlich auch die Förderung, die es für neue Gebäude gibt, die Effizienzhausförderung, die dann nochmal anreizt, dass man auch über diese Standards, gesetzlichen Standards auch hinausgehen kann.
Es ist wichtig, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass CO2 nicht mehr umsonst ist, sagt IFA-Geschäftsführer Martin Pehnt. Ein CO2-Preis kann auch dazu führen, dass anspruchsvollere Gebäudestandards wirtschaftlich verwirklicht werden können.
Für welche Gebäudetypen, die in Eigentum sind, erwarten Sie Impulse durch den CO2-Preis?
Also bei selbstgenutzten Gebäuden ist es ja so, derjenige, der drin wohnt, kann sozusagen auch darüber verfügen, was er für Maßnahmen macht, ob er saniert, ob er welche Heizung er einsetzt. Und da ist natürlich das Einfamilienhaus gerade auch mit einem besonders hohen spezifischen Energiebedarf und auch einem Eigentümer, der selber darüber entscheiden kann, wo sich keine Wohnungseigentümergemeinschaften miteinander abstimmen müssen und so weiter. Da ist sicherlich der Effekt besonders groß. Da geht ja auch sehr viel Energie rein in Deutschland und auch ein sehr hoher Anteil der Heizung ist dort noch in einem schlechten Zustand. Auch viele Außenwände sind nicht gedämmt und so weiter. Also da gibt es einen großen Handlungsbedarf, gerade im Bereich der Einfamilienhäuser. Und ich denke, wenn man jetzt darüber nachdenkt und erfährt, ab nächsten Jahr wird Erdgas, wird Heizöl jedes Jahr ein Stück teurer und es gibt dazu noch eine sehr gute Förderung, dann sind, glaube ich, diese beiden Instrumente in Wechselwirkung miteinander, werden da durchaus Sanierungsimpulse setzen. Dazu ist natürlich die Voraussetzung, dass der Eigentümer das auch weiß. Und deswegen brauchen wir an der Stelle auch, wir nennen das dann Intermediäre, also Leute, die das vermitteln, die Heizungsbauer, die das den Eigentümern mitteilen, die Schornsteiger, die darauf hinweisen, die Energieberater und Beraterinnen, die das zum Gegenstand ihrer Beratung machen können und natürlich auch die allgemeine Öffentlichkeit, die Presse, die darauf hinweist, dass das in Zukunft so sein wird. Also diese Information muss auch erstmal zu den Gebäudeeigentümern kommen. Auch wirklich handeln müssen.
Sie haben den Heizungsmarkt angesprochen. Mit welchen Effekten rechnen Sie da? Wird sich das Gleichgewicht zwischen den Technologien verschieben?
Ich glaube, das kann schnell passieren. Also wir haben schon in den vergangenen Jahren sowohl bei neuen Heizungen, die in Neubauten gehen, als auch bei Heizungen im Sanierungsmarkt durchaus Verschiebungen gesehen. Und jetzt im ersten Halbjahr diesen Jahres auch durchaus deutliche Veränderungen im Heizungsmarkt. Also wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ist der Absatz von Wärmepumpen um fast ein Viertel gestiegen im ersten Halbjahr diesen Jahres und der Absatz von Biomassekesseln hat sich sogar fast verdoppelt, während der Absatz von Ölkesseln runtergegangen ist und der von Gaskesseln ganz leicht auch nochmal gestiegen ist. Das heißt, da können sich sehr schnell Veränderungen ergeben. Das war jetzt eigentlich nicht nur oder wahrscheinlich auch nicht vor allem der CO2-Preis, den gibt es ja noch gar nicht und ich glaube, er ist in der Öffentlichkeit auch noch nicht so stark angekündigt worden, dass es ab nächstem Jahr einen solchen Preis gibt, sondern da war es, glaube ich, vor allen Dingen auch die wirklich exzellente Austauschförderung, die man im Moment im Marktanreizprogramm bekommt. Also das ist immer auch ein Wechselspiel der Instrumente und wie ich eben sagte, wenn das sozusagen beides zusammenspielt, CO2-Steuer und eine gute Austauschförderung, dann können sich da auch wirklich in Jahresfrist entsprechende Verschiebungen ergeben. Vielleicht noch ein Punkt an der Stelle. Für den Einsatz von Wärmepumpen ist natürlich die Frage, wie viel kostet Strom, schon eine entscheidende. Deswegen hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, dass die erneuerbare Energienumlage vielleicht noch deutlich stärker abgesenkt worden wäre oder auch die Stromsteuer. Das sind Dinge, die können auch noch folgen. Wir sind jetzt sozusagen erst am Anfang der Diskussion über die Wärmewende, weil Wärmepumpen aus meiner Sicht da schon auch eine sehr wichtige Heizungstechnologie sind und die eben heute noch unter diesen hohen Abgaben und Umlagen auf dem Strom leiden.
Jetzt spielen ja Heizen mit Holz und Solarthermie immer noch eine Nebenrolle. Wird sich das ändern?
Ja, auf jeden Fall. Also Biomasseheizungen haben ihren Absatz verdoppelt, zwar von einem niedrigen absoluten Niveau aus, aber das ist ja eine massive Veränderung im Markt. Wir müssen bei der Biomasse insgesamt natürlich schon ein bisschen vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht, ich sag mal, auf das Dämmen verzichten, auf Effizienz verzichten, weil wir glauben, wir haben da einen klimaneutralen Brennstoff, sondern um diesen Brennstoff streiten ja viele. Das ist ein so wertvoller, gespeicherte Sonnenenergie sozusagen, ein so wertvoller Brennstoff, dass auch die Prozesswärme und auch die Flugkraftstoffe und der Schwerlastverkehr und so weiter gerne Biomasse hätten. Also deswegen müssen wir da insgesamt als Staat, als Deutschland, glaube ich, auch schauen, wo setzen wir diese Biomasse am gewinnbringendsten ein. Klar, kurzfristig werden auch Biomasseheizungen, zumal sie ja auch nach wie vor gut gefördert werden, von dieser CO2-Abgabe profitieren. Übrigens, vielleicht ein Punkt ist an der Stelle interessant. Dänemark ist uns in puncto Wärmepolitik immer auch ein bisschen voraus und die haben auch schon, ähnlich wie die Schweiz, schon lange eine CO2-Abgabe. Und dort wird mittlerweile auch diskutiert, ob man nicht auch die Biomasse integrieren sollte, also dass man quasi nicht nur das fossile CO2, sondern auch das biogene CO2, also der Kohlenstoff, der im Holz verbrannt wird, mit einbezogen wird in die Steuer dort, weil eben diese Biomasse-Nachhaltigkeitsdiskussion aufkommt und die Frage, wo setzt man die Biomasse eigentlich am nutzbringendsten für unsere Gesellschaft ein.
Es ist ja beim Thema Heizung, das Thema CO2 direkt einleuchtend. Kann denn auch die Gebäudehülle davon profitieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das würde ich gerne mal in Experimenten ausprobieren. Also eigentlich müsste man Entscheidungsexperimente machen. Jetzt mal vom Schreibtisch aus gedacht, ist es natürlich einerseits so, also wenn Energie teurer wird, dann wird auch Sanierung attraktiver, also auch beispielsweise die Dämmung der Gebäudehülle, der Außenwand oder auch der obersten Geschossdecke oder des Kellers oder der Fenstertausch. Jetzt rechnet da natürlich niemand so mit dem spitzen Bleistift wie bei der Heizung, wo es dann die Heizungskostenrechner gibt und ob die Amortisationszeit einer Effizienzmaßnahme dann 13 oder 11 Jahre ist, ist, glaube ich, auch etwas, was bei Endkunden nicht so im Vordergrund steht. Und da kommt es dann wieder darauf an, dass diese Information auch vermittelt wird. Also dass die Energieberater und Energieberaterinnen beispielsweise oder auch die ArchitektInnen dann sagen, ja, Energie wird immer teurer, fossile Energie wird immer teurer. Und mit einem effizienten Gebäude kann man sich vor diesen Preisentwicklungen schützen. Also das ist der eine Punkt, glaube ich, an der Stelle. Der zweite ist ein eher indirekt gedachter. Natürlich gehen die Energiepreise hinterher auch ein in die Wirtschaftlichkeitsberechnung für unsere Gebäudeinstrumente. Also zum Beispiel für die Frage, welcher Energiestandard wird im Gebäudeenergiegesetz vorgeschrieben oder wird im KfW-Programm gefördert. Und wenn jetzt Energie teurer wird, dann durch die CO2-Bepreisung fossile Energie, dann verschiebt sich natürlich auch sozusagen das Gleichgewicht, das Optimum hin zu effizienteren Gebäudestandards. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, ich hatte eingangs bereits etwas gesagt über die Höhe der CO2-Bepreisung im Moment. Und bei den niedrigen Ölpreisen, die wir im Moment haben und bei den Gaspreisen, macht die CO2-Bepreisung in den ersten Jahren kaum was aus. Also wir reden ja im ersten Jahr über eine Erhöhung des Öl- und Gaspreises um rund 10%. Also beim Gas ein bisschen weniger, beim Öl ein bisschen mehr. Das heißt, das geht eigentlich in den Energiepreisschwankungen der letzten Tage auch, ich will nicht sagen unter, aber es ist jetzt kein so großer Effekt, dass man ab dann plötzlich ganz neu denkt. Sondern es muss wirklich dann klar sein, dieser Prozess wird weitergehen, es wird immer weiter steigen, dieser Preis, und man kann sich davor schützen, indem man auch in Effizienz hineingeht.
Bei Biomasse hat der CO2-Preis direkte Auswirkungen und setzt Anreize. Aber auch bei der Gebäudehülle kann dies der Fall sein, erklärt Martin Pehnt im Gespräch mit Pia Grundudwig, Chefredakteurin des Gebäudeenergieberater.
Ab welcher Höhe hätte der Preis wirklich Auswirkungen?
Ich beantworte das vielleicht mal am ehesten noch für den Heizungstausch. Da kann man es am besten rechnen. Und da sehen wir, dass eigentlich ab einem Preis ich sag mal, sobald er dreistellig wird, macht er sich wirklich stark bemerkbar. Also wenn man heute beispielsweise einen Gasbrennwertkessel mit einer Wärmepumpe vergleicht und dann so in Richtung 120, 140, 150 Euro pro Tonne kommt, dann wäre ein sozusagen Kostengleichstand erreicht. Das gilt allerdings, solange wir den Strompreis oder die Stromabgaben eben nicht günstiger machen. Und wenn man da nochmal ansetzt, dann würde auch schon ein niedrigerer CO2-Preis ausreichen, um diesen Kostengleichstand dann auch zu erreichen.
Ab welcher Höhe hätte der Preis wirklich Auswirkungen?
Der Fahrplan, der dazu angekündigt ist, ist ja sehr eindeutig. Also da soll ja 2023 überprüft werden, wie es da weitergeht. Wir würden uns das früher wünschen, weil wir schon auch frühen Handlungsbedarf sehen. Und je später man anfängt, darüber zu diskutieren, also man hat ja in der Vergangenheit gesehen, das dauert dann schnell mal 1, 2, 3 Jahre, bevor so ein neues Gesetz dann oder ein Entwurf überhaupt in Kraft tritt. Und all diese Jahre sind ja dann letztendlich verlorene Chancen und sind dann erkauft mit umso mehr Klimaschutz, den man dann später machen muss. Also deswegen würden wir uns eigentlich eine frühere Überprüfung des Gesetzes, aber auch der Rahmenbedingungen insgesamt wünschen. Und dann muss aus meiner Sicht, weil das sozusagen der Gebäudestandard soll den Gebäudeeigentümer ja schützen vor hohen Energiekosten. Und dann müssen natürlich die CO2-Preise entsprechend auch berücksichtigt werden in den Wirtschaftlichkeitsanalysen. Und dann werden andere Ergebnisse rauskommen, die eben dann noch in Richtung stärkerer und höherer Effizienzstandards zielen, auf jeden Fall, solange man natürlich fossile Heizung einsetzt.
Ein Thema, das im Moment sehr stark diskutiert wird, ist die richtige Reihenfolge der Maßnahmen. Das Thema individueller Sanierungsfahrplan. Würden Sie denken, dass der CO2-Preis eher dazu führt, dass man zu einer sinnvollen Reihenfolge kommt?
Also per se erstmal eigentlich nicht. Also das Einzige, was ja passiert, ist, dass sozusagen Energie ein bisschen teurer wird. Das hat jetzt eigentlich keinen Einfluss auf die Reihenfolge. Die Reihenfolge wird ja, wenn sie gut festgestellt wird, also wenn ein guter Sanierungsfahrplan erstellt wird, viel stärker davon bestimmt, wann geht was kaputt, wann muss was am Gebäude eh gemacht werden, welche Möglichkeitsfenster tun sich auf, weil Kinder ausziehen beispielsweise und so weiter. Und auch welche Pakete müssen geschnürt werden, also welche Maßnahmen macht man eigentlich am liebsten zusammen, Fenstertausch mit Wanddämmung und solche Dinge. Das heißt, die Reihenfolge ist aus meiner Sicht jetzt erstmal nicht im Vordergrund beim CO2-Preis, sondern es könnte eigentlich sozusagen im Gegenteil eine sehr schöne Verbindung sein zwischen dem CO2-Preis, der signalisiert, Energie wird teurer und Klimaschutz kostet etwas, wenn man ihn nicht selber am Gebäude macht, und dem Sanierungsfahrplan. Also das kann man eigentlich zusammenschnüren und dann sagen, bereiten Sie sich darauf vor, machen Sie sich Ihre beste Reihenfolge, auch Ihre kostensparendste Reihenfolge für Ihr Gebäude, sodass Sie hinterher diese erhöhten Energiekosten und CO2-Kosten nicht tragen müssen.
Ein Thema, das wir ganz am Anfang angesprochen hatten, ist das Vermieter-Mieter-Dilemma. Das wird in der jetzigen Ausgestaltung des CO2-Preises nicht adressiert. Halten Sie das so, wie es angedacht ist, für vertretbar?
Also für mich ist die Frage der sozialverträglichen Sanierung insgesamt eine sehr wichtige. Und wenn man sich das heute anguckt, dann ist es ja nicht nur sozusagen, also wir haben dieses Problem ja heute schon, weil Mieter zahlen ja auch heute schon oftmals die Energiekosten. Und deswegen ist das eigentlich kein neues Problem. Es wird sozusagen durch den CO2-Preis jetzt nochmal um das Maß, um das Energie eben teurer wird, verschärft. Also deswegen muss man da eigentlich ganz grundsätzlich dran. Und dazu kommt sozusagen noch, und deswegen diese Überlegung, die es gibt, zu sagen, 50% des CO2-Preises bleiben beim Vermieter, die darf er nicht umlegen auf die Miete, darüber kann man nachdenken. Also das finde ich jetzt grundsätzlich auch erstmal keinen schlechten Vorschlag. Gerade wenn man das so ausgestaltet, 50% beim Mieter, 50% beim Vermieter, hat man vielleicht auch eine ganz gute Balance, weil der Mieter kann ja auch energiesparend wohnen und selber durch sein Verhalten zum Energiesparen beitragen. Er bekommt ja dann auch eine Entlastung auf der Strompreisseite. Das heißt, insgesamt könnte das dann austariert sein. Das Vermieter-Mieter-Dilemma führt aber noch viel weiter. Und dann kommen wir tief ins Mietrecht rein, in die Modernisierungsumlage, in die Frage, welche Kosten darf der Vermieter beim Sanieren umlegen auf den Mieter, Entschuldigung, der Vermieter umlegen auf den Mieter und wie kann er dann davon profitieren, weil die Miete dauerhaft hoch bleibt. Also es ist ja eine hochkomplexe Geschichte. Da haben wir auch selber Vorschläge unterbreitet, wie man durch eine Absenkung der Modernisierungsumlage einerseits, aber auch durch eine Änderung der Förderung, dass sie nämlich beim Vermieter verbleiben darf, da vielleicht weiterkommen könnte. Also dieses Mieter-Vermieter-Dilemma ist eine Frage, die nicht nur und vor allen Dingen eigentlich nicht den CO2-Preis betrifft, sondern dieses ganze Gefüge der Sanierung. Und vielleicht letztes Wort von mir dazu. Es gibt natürlich auch noch andere Instrumente, über die man dann nachdenken kann, die jetzt über das Gebäuderecht hinausgehen. Und da finde ich, sollten ja auch soziale Maßnahmen angreifen. Also sei es ein Klimawohngeld, sei es auch eine Anpassung der Kosten der Unterkunft. Also da gibt es verschiedene Vorschläge, die dann wirklich auch an der Zielgruppe, nämlich sozial schwachen Haushalten insbesondere, auch dann angreift.
Agora Energiewende hat ein Warmmietenmodell dazu in die Diskussion eingebracht und verspricht sich davon Anreize für die Sanierung. Was halten Sie davon?
Ich habe diesen Vorschlag jetzt im Detail noch nicht geprüft. Ich habe sozusagen, wir diskutieren selber auch schon seit langem über Warmmietenmodelle. Das ist ja auch ein Vorschlag, der im Zusammenhang mit Energiesprung immer wieder vorkommt oder auch Passivhäusern, wenn die Brennstoffkosten so niedrig sind, dass es sich eigentlich kaum noch lohnt, das sozusagen wirklich abzurechnen, ob man da nicht in so ein Warmmietenmodell reingehen kann. Das finde ich grundsätzlich erstmal einen guten Vorschlag, weil man kann sozusagen unmittelbar absehen, was wird eigentlich erreicht. Er hat natürlich im Detail dann auch seine Tücken. Also das Agora-Modell ist ja, wenn ich das richtig sehe, aus dem schwedischen Vorbild hervorgegangen. Und man muss ja dann zum Beispiel verhindern, dass der Mieter einfach, Mieterin da sozusagen Schindluder betreibt, aus dem Fenster rauslüftet. Also man muss auch Verhaltensanreize schaffen oder das zumindest kontrollieren. Da gibt es auch Möglichkeiten und da ist dann wahrscheinlich letztendlich auch die Abwägung, wie aufwendig ist das Ganze umzusetzen und zu wie viel Streitigkeiten führt es zwischen Mieter und Vermieter im Detail. Aber grundsätzlich über ein solches Modell nachzudenken, ist auch eine Alternative für ein sozial vertretbares und gut machbares Wohnen.
Jetzt haben wir über die Grenzen hinweggeguckt, nach Schweden, in die Schweiz, nach Frankreich. Wie sehen Sie denn die Pläne des European Green Deal? Gehen Sie davon aus, dass es da zu einer Nachschärfung kommt?
Naja, der Green Deal ist ja noch relativ wolkig zum jetzigen Zeitpunkt. Klar ist, glaube ich, dass die EU-Kommission dann ein ganzes Paket an Vorschlägen vorlegen wird. Interessanterweise haben Sie ja einen besonderen Akzent da auch gesetzt auf, Sie nennen das ja Minimum Performance Standards, also letztendlich auf Sanierungsanreize oder Verpflichtungen sogar auch für schlechte Gebäude. Das ist grundsätzlich erstmal, glaube ich, eine gute Idee, um auch dieses Mieter-Vermieter-Dilemma nochmal zu adressieren. Wenn wirklich die allerschlechtesten Gebäude, wo man sehr viel Kosten für den Brennstoff, für die Energie hat, wo auch Energiearmut eine Rolle spielt, dass da die Vermieter dann auch Maßnahmen umsetzen sollen, die dann auch wirklich hohe Energiemengen einsparen können. Also aus der Richtung erwarte ich vor allen Dingen Anreize. Aber richtig ist auch, dass die EU-Kommission ja angekündigt hat, auch in Richtung CO2-Bepreisung, in Richtung Ausweitung des Emissionshandels da zu diskutieren. Manchmal sind Impulse aus Europa daher durchaus auch hilfreich, um so ein bisschen in der Geschwindigkeit der Umsetzung auch national voranzukommen.
Was ist denn der Grund, warum das jetzt kommt, wenn man da schon so lange drüber diskutiert?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist, glaube ich, ein Konglomerat. Also auf der einen Seite werden natürlich die Folgen des Klimawandels immer offenbarer, auch die ökonomischen Folgen, Folgen für unsere Gesundheit, unser Zusammenleben weltweit, aber auch in Deutschland wird das immer offenbarer. Und es gibt natürlich eine Bewegung, die sich jetzt auch dahinter stellt, die auch auf der Straße Druck dafür macht, die Klimaneutralität in einer Zeitachse fordert. Und ich finde das gut, dass man das so tut, wo einem ganz schwindelig wird. Und Also deswegen kommt dann, glaube ich, einfach sehr viel mehr Dynamik in das ganze System hinein. Dass es dann letztendlich doch, ich meine, ein doch relativ komplizierter Prozess war, auch in der Umsetzung des CO2-Preises in Deutschland im Klimapaket. Das zeigt ja auch, dass es dann von dieser Einsicht, CO2 muss einen Preis bekommen, bis zu einem fertigen Instrument, dann immer noch ein weiter Weg ist. Also deswegen, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den wir da gegangen sind. Und jetzt müssen wir in der Diskussion um die Klimalücke, denn wir haben immer noch eine Klimalücke im Gebäudebereich, auch in den anderen Sektoren. Wir haben immer noch nicht genug Maßnahmen, um die Ziele für 2030, geschweige denn die Ziele für 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Und da werden wir nochmal neue Debatten führen. Und deswegen ist es auch gut, wenn da so ein gewisser, ja, eine gewisse Erinnerung durch die Fridays und andere Aktivisten, Aktivistinnen da auch aufrechterhalten bleibt.
Super, das war doch jetzt ein perfektes Schlusswort.